So, willkommen zurück. Es geht weiter auf Deutsch. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle ausreichend T-shaped. Falls nicht, lernen wir jetzt darüber, wie das geht, mit der Checkliste für Universaldilettanten. Bitte schön.
Magst du anfangen? Also Deutsch ist in Ordnung hoffentlich. Also unsere Art Deutsch, er ist ja Österreicher, ich bin Bayer. Englisch wäre eine Option, aber mehr Deutsch gibt es nicht.
Sollte aber funktionieren, oder?
Danke.
Wusstest du schon?
Ja. Fang du mal mit dir an. Stell dir vor, wer bist du?
Ja, ich bin der Stöps. Ich mache IT seit seit dem letzten Jahrtausend, irgendwann Ende 99 Berufsleben, 91 Studium. Ich glaube, mein erstes Linux war aus dem DOS-Magazin, irgendein Kernel 0. irgendwas. Habe OS2 gemacht, Amiga. Ja, und ja, real nerds don't click. Also ich bin so ein Kommandozeilenmensch. Wim oder nichts anderes.
Ja, bei mir dauert es schon ein bisschen länger. Ich mache jetzt seit mittlerweile 40 Jahren was mit Computern. Ich bin übrigens der Leider, falls ihr mich noch nicht kennt. Seit 30 Jahren werde ich dafür bezahlt, was mit Computern zu machen. Also so Dotcom-Boom und das alles mitgenommen. Hat Spaß gemacht. Ich bringe auch so dem einen oder anderen, versuche ich die Linux-Kommandozeile näher zu bringen. Da gibt es auch schon den einen oder anderen Vortrag von mir. Und falls jemand von euch noch ein Nextcube irgendwo herumstehen hat, ich sammle alte Computer und der fehlt mir in meiner Sammlung. Aber ja, und ansonsten, falls ihr was von uns wissen wollt, wir sind auch noch länger da. Man wird uns beim Social Event durchaus finden und kann uns da fragen. Gut, worum geht's? Es geht um den T-Shape Professional, wie es unsere HR-Kolleginnen und Kollegen gerne bezeichnen. Das ist im Prinzip ein
Universaldilettant
mit einem sehr spezifischen Fachwissen vielleicht irgendwo. Das heißt, T-Shape kommt daher, also das T, der Querstrich des Ts, Querstrich. Ich fange mit Querstrich an. Okay, Querstrich. Der Querstrich ist so quasi das Allgemeinwissen, das IT-Allgemeinwissen.
War ich das etwa?
Ich glaube, du bist irgendwie auf Sleep oder so irgendwie. Also der Querstrich stellt eben so dieses breite Wissen über die IT hinweg, also von Netzwerk, Storage, HTTP, Programmieren, whatever. Und der Abstrich des Ts oder der senkrechte Strich wäre dann quasi das Spezialwissen in einem obskuren Detailthema. Also ich weiß nicht, NFS über Microchannel, so irgendwas, ne, in der Richtung.
Also wir sind zwar O-shaped, aber es zählt trotzdem als T, ne?
Ja, so in der Art. Und das sind eigentlich die Menschen, die ganz viele HRler suchen, weil sie halt einfach gut sind. Sage ich jetzt mal.
Gut abgehangen auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch das, womit wir, das sind auch die IT-Menschen, mit denen wir eigentlich immer gut zusammenarbeiten können. Mit denen kann man reden, Probleme lösen und gut zusammenarbeiten. Disclaimer müssen wir natürlich auch noch anbringen. Das alles, was wir euch hier erzählen, ist natürlich sehr subjektiv aus unserer Sichtweise. Your mileage may vary. Es ist sicherlich nicht vollständig. Bitte seht es keinesfalls als Karrierevorschlag. Lange Arbeitszeiten, viel Ärger, hoher Blutdruck, hoher Alkoholkonsum, wenig Schlaf. Es ist nicht zu empfehlen, seriously. Ja. Es soll aber einen Denkanstoß geben, wo kann eins sich hin entwickeln, wenn man jetzt mit einer IT-Karriere beginnen möchte oder sich vielleicht neu orientieren möchte. Was ein T-shaped Engineer auf keinen Fall ist dieses Unicorn eines 10-Time-Engineers, also dieses Wunderwutzis, der alle Probleme hinkommt, 5 Minuten auf die Tastatur tippt und geht und das Problem ist gelöst, sondern wir sind vielmehr die dann hinter dem 10-Time-Engineer aufräumen, das Ganze produktiv bringen, operativ bringen und den Saustall aufräumen, wie es so schön heißt.
Genau.
Unterteilt haben wir das Ganze in Soft- und Hard-Skills, weil wir haben halt auch Soft- und Hardware. Ja. Das ist ein schlechter Scherz, ich weiß ja. aber wollen wir, erster Soft-Skill.
Ich weiß nicht, wer den Film kennt, Man's Favorite Sports. Im Deutschen, glaube ich, heißt da ein Goldfisch an der Leine, ist mit Rock Hudson. Der Rock Hudson spielt einen Angelgeräteverkäufer, einen Roger Willoughby, der noch nie gefischt hat. Und er schreibt aber ein Buch über Angeln, alles, was ihm praktisch seine Kunden erzählen, schreibt er als Buch und hat einen Bestseller. Und wird dann eingeladen auf ein Wettangeln, das er am Schluss gewinnt. Ich denke, das trifft auch in der IT ein bisschen zu, man muss seinen Kunden zuhören. Man konnte es auch gerne mal von einem Kunden zum anderen tragen, man soll es aber zumindest getestet haben, würde ich sagen.
Aber es ist auch ein bisschen so eine Parabel für dieses Fake it till you make it, was leider vielen in der IT ein bisschen fehlt, so dieses Vertrauen in einen selbst. Ja, ich habe das schon mal gehört, ich habe das schon mal gemacht, ich habe das schon mal nachgespielt. Ich kann jetzt auch rausgehen und dafür Geld verlangen, weil ich kann was. Ja, also
ja, so Selbstvertrauen brauchst du schon.
Ja,
also es macht er auch gut. Er kämpft da. Also kann ich nur empfehlen, ich habe nur nicht auf Streaming gefunden. Also es ist aber definitiv sehenswert.
Es wird sich irgendwo ein dezentrales Backup finden.
Wer eins findet, soll mal Mail schicken. Mailadresse steht, glaube ich, am Schluss.
Also. Ein Pet-Peeve von mir ist das, was ich hier unter Datensammel-Leitschiene, also System-Bus, tituliert habe. Bitte, bitte, bitte lernt Englisch. Wenn ihr der Meinung seid, ihr kommt ohne Englisch in der IT durch, überlegt eure Berufswahl. Nein, und das ist jetzt überhaupt, ich meine das wirklich nicht präpotent oder bösartig, sondern ehrlich, lernt mehr Fremdsprachen, je mehr Fremdsprachen eins kann, umso besser ist es, umso mehr hat man vom Leben, umso mehr hat man von der Welt, umso mehr hat man, wenn man herumreist, umso mehr, wenn man Leute kennenlernt, es ist super toll, Fremdsprachen zu können, aber wenn ihr in der IT arbeitet, bitte, bitte, bitte lernt Englisch. Es ist so, die meiste Software kommt nicht aus dem Dachraum, also Deutsch, Österreich, Schweiz, wo halt Deutsch gesprochen wird. Die meisten Standards werden in Englisch verfasst. Bad English ist die Lingua Franca in der IT. Wenn ihr auf eine Konferenz fahrt, jeder spricht Bad English. Ja?
Jo.
My English is not the yellow from the egg, but it goes. Ne? So auf die Art. wenn ihr euch auf Übersetzungen verlasst, die kommen spät und in fragwürdiger Qualität, ja? Dann wird ein File vielleicht, also eine Datei, vielleicht einmal als Pfeile übersetzt, weil wenn jemand den Kontext nicht kennt, was aber nicht heißt, dass ein automatisches Übersetzungstool schlecht ist. Also jetzt einmal einen Text durch ein Übersetzungstool jagen, damit man Verständnis dafür bekommt, was passiert ist, okay. Aber und es verlangt auch niemand von euch, dass ihr jetzt verhandlungssicher oder C2-Level oder sonst irgendwie Englisch könnt. Aber so ein generelles, ein Ticket bei einem Hersteller in Englisch aufmachen zu können, spart euch 2 Tage. Minimum. Für jeden Roundtrip.
Ja. Ja? Für jede Antwort 2 Tage, würde ich sagen.
Ja.
Also ich habe auch so den Fall, also du kannst den Deutsch öffnen, dann gibt es aber genau einen Support-Mitarbeiter, der das bearbeiten kann, der muss dann am Level 2 oder Level 3 übersetzen. Wenn man es klein Englisch macht, haben wir diesen Übersetzungsprobleme nicht. Wir haben dieses ganze Chinese Whisper, also stille Post nicht, dass beim Übersetzen irgendwas verloren geht. Also auch wenn es vielleicht nicht super Englisch ist, aber gleich in Englisch erstellen macht definitiv Sinn.
Und es ist auf jeden Fall besser als alles, was aus irgendeinem Übersetzungstool rauskommt.
Ja, da gibt es auch gute, aber ja.
Ja, aber das kann man als ersten Ansatz nehmen, wenn man sich noch nicht ganz sicher fühlt. Aber seriously, lernt Englisch und Denglisch. Und dann so auf dem Level, so wenn man Denglisch, Deutsch, Englisch einfach fließend mischt, dann wird es...
Das funktioniert schon, ja.
Wenn wir schon beim Thema Fremdsprachen sind, das gerade wenn ihr jetzt...
Ich sage, die kannst du nicht automatisch übersetzen.
Ja, aber wenn ihr jetzt eher in der Systemadministrationswelt unterwegs seid, lernt mehr Fremdsprachen, und zwar für Sprachen wie Python, Perl, PowerShell oder Pesh.
Ja, Brian.
Es vereinfacht euch das Leben. Ihr wollt als Systemadministrator, als jemand, der nicht Programmieren machen möchte als Job, ihr vereinfacht euch das Leben einfach enorm, wenn ihr auch ein bisschen coden könnt. Das ist jetzt nicht mit allen Bells and Whistles und allen Agile und sonst irgendwas, aber so prinzipiell mal irgendwo ein Stück Code raushauen können, das 2 Programme verbindet, Daten von A nach B schaufelt und dabei ein bisschen transformiert. Also Bad Encodings fixt, wie ein Fragezeichen in ein Ö umsetzt oder sonst irgendwas. Das sind Dinge, die solltet ihr als Sysadmin oder als Consultant können.
Ja, du musst das vielleicht nicht vom Scratch schreiben können, aber du sollst das lesen können und vielleicht das, was du findest auf Stack Overflow oder wo auch immer, so anpassen können, dass das hinten rausfällt, was du haben willst. Das, glaube ich, ist so das, was man da braucht.
Also, wie gesagt, ein bisschen programmieren solltet ihr können, sollte auch funktionieren. Gut.
Deswegen hast du doch DevOps. Wir machen doch jetzt alle die Entwicklung und Admin.
Geh weg.
Ja, da bist du zu alt. Du bist über 35.
Ja. Das wurde nach meinem 35. Geburtstag erfunden, das ist einfach nichts. Ja.
Genau. Ansonsten von der Wissenstiefe her, je mehr man weiß, desto besser. Ich habe festgestellt, ich lerne am meisten, wenn ich irgendein System so lange kaputt frickel, dass es dann auch wieder reparieren muss. Und wenn ich es reparieren kann, dann kenne ich das Tool auch. Und dann funktioniert es auch meistens. Also ich weiß, was man tun kann, bis es kaputt geht, und ich weiß auch, wie ich es wieder reparieren kann.
Pro-Tipp, wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, ihr aber davon keine Ahnung habt, reicht bei einer Konferenz einen Talk zu dem Thema ein. Mhm. Dann ist der Leidensdruck groß genug, dass ihr euch damit beschäftigt. Das funktioniert gut. Ja. Trust us.
Definitiv. Vor allem lernst du die Tiefe, um Fragen zu vermeiden. Ja. Auch ein wichtiger Soft-Skill, Diplomatie und Selbstbewusstsein. Also der Klassiker, ich habe heute gelernt, der kommt von der Grace Hopper, das haben wir schon immer so gemacht, einer der schlimmsten Sätze unserer Zeit. Ich triff das immer nur an. Also, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber ist trotzdem nicht gut. Es ist halt, kann halt dann auch vielleicht mal Kacke sein, wenn man es so macht. Und ich habe ab und zu so Geschichten, der verkauft irgendein Seller ein Produkt und erzählt genau, wie man das installiert. Ja, kann man so machen, aber man kann es auch machen, dass es technisch richtig ist.
Und betreibbar ist.
Ja.
Das magst du jetzt sagen? Das mache ich jetzt wieder, genau. Nein sagen, ganz, ganz, ganz wichtig. Ein Ding, das ich allen meinen jungen Auszubildenden irgendwo versuche mitzugeben, ist, könnten wir? Nein. Aber ich möchte doch? Nein. Aber der Seller hat gesagt, nein. Ich habe hier jetzt auch ein aktuelles Beispiel aus meinem Job. It's required to manually encrypt the password to prevent the data from stealing by the adversary in case a man-in-the-middle attack is accomplished. Das heißt, ich habe eine aufgebrochene TLS-Verbindung, wo schon einer mitlauscht und mir die Daten verändern kann. Darüber soll ich jetzt ein JavaScript runterladen, dass mir das Passwort nochmal extra verschlüsselt, damit ich vor dem Man-in-the-Middle geschützt bin. Nein, 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 nein. Nein, ihr müsst dieses Selbstbewusstsein entwickeln, wenn ihr euch ziemlich sicher seid, dass das ein Blödsinn ist, was der von euch will, auf der anderen Seite des Tisches auch mal Nein zu sagen. Vielleicht freundlich, vielleicht nicht mit dem Arsch ins Gesicht, wie ich es manchmal mache, sondern etwas diplomatischer, aber nein. Und gewöhnt euch daran, und das wird sich jetzt auch durch den Talk durchziehen, gewöhnt euch daran, ihr müsst alles beweisen, ihr müsst es belegen, ihr müsst dann diesen, nein, es schützt dich das JavaScript nicht, wenn du eine Man-in-the-Middle-Attack hast, das musst du dann demonstrieren und vorführen, sonst glaubt dir das niemand. Das zieht sich leider in dieser Branche durch.
War der Fall verschlüsselt? Weil meistens hashen die ja nur, das kannst du ganz toll wieder umdrehen.
Also, okay. Ich plane einen Talk zu dem Thema.
Über Verschlüsselung oder über Hashing?
Über Pseudo-Man-in-the-Middle-Lösungen.
Okay.
Gut. Ah, da setze ich mich jetzt hin, weil das ist dein Thema.
Mein Lieblingstool triffe bei jedem Kunden. Ich weiß nicht, was man mit dem alles machen kann. Also Excel ist die Geisel unserer Zeit, also zumindest in meinem Fall. Ich sehe Tabellen als Dokumentation. Ich sehe Tabellen, um irgendwelche Security-Kram-Geschichten zu erfassen. Ich sehe Firewall-Regeln in Excel-Tabellen, die nie aktuell sind. Ich sehe Projektmanagement in Excel-Tabellen und ich habe letzte Woche gelernt, es gibt sogar eine Weltmeisterschaft im Excel. Preisgeld $10,000, wer da mitmachen möchte. Also, ich hasse es.
Oder das Schattenmanagement von Tickets. Ja, wir haben ein Jira, aber wir führen dann nochmal zusätzlich Excel-Listen.
Ist auch super.
Ja. Wir haben ein CRM, aber wir führen dann trotzdem noch einmal Kundenlisten im Excel. Also diese Doppel- und Schatten-Excel-IT ist eine Katastrophe.
Ich habe vor 3 Jahren mal gesagt, der Prozess, der Excel enthält, ist kaputt. Und da steht
Punkt.
Also, ja, Punkt.
Das heißt, man soll jetzt Dokumentation im Excel schreiben?
Ja, unbedingt. Nein, ich schreibe mein Doku am liebsten in ASCII-Doc oder Markdown, weil ich es einfach überall editieren kann. Ich has zur Not an meinem Handy editieren. Ich konnte es auf einer AIX-Maschine oder du hast, glaube ich, eine HPUX irgendwo gehabt, auf einer HPUX editieren. Ich konnte es im VI editieren. Ich konnte es auch hoffentlich in 20 Jahren noch lesen. Es stürzt nicht ab, wenn man Bilder einfügt, wie so manche andere Produkte, mit denen man dokumentieren kann.
Es ersetzt nicht 2 Minusse durch einen Bindestrich.
Super. Oder diese komischen Anführungszeichen, ja, die man beim Kopieren dann nicht mehr verwenden kann. Schwierig. Also Markdown, ASCII-Doc, da kann man super konvertieren. Man gibt so HTML-Export-Geschichten, wo man einen Blog damit schreiben kann. Gibt MK-Docs für Markdown, wo man super Doku ablegen kann. Man muss es also auch nicht in der Wiki packen. Pandoc kann ich empfehlen, der konvertiert überall hin. Das heißt, wenn ich Markdown oder ASCII-Doctor Sourcen habe, kann ich auch ein LaTeX-Dokument daraus bauen und auch wunderschön drucken. Wenn der Kunde ein Word-Dokument macht, mache ich das auch noch draus mit Template.
Unser Firmenstandard ist DocX für Dokumentation. Bitte liefern Sie uns ein DocX.
Ich weiß, ich kriege das immer vom Support zugeschickt.
Ja. Und der Tipp, den ich euch noch mitgeben kann zu dem Thema ist, dokumentiert öffentlich, also jetzt nicht Passwörter und firmeninterner, aber wenn ihr etwas gelernt habt und das wird euch doch das eine oder andere Mal passieren, schreibt einen Blog, macht ein Video, macht einen TikTok, whatever, nein, das ist schlecht, schreibt einen Blog, schreibt einen Blog, macht es öffentlich, macht es suchbar. Ich kann euch nicht sagen, wie oft es mir schon passiert ist, ja, das ist auch ein Zeichen, dass ich alt werde, dass ich ein Problem suche, ich google oder DuckDuckGo das Ganze und finde einen Blog-Eintrag von mir vor 2 Jahren, der genau beschreibt, wie ich das Problem löse. Das passiert, wird euch öfter passieren, als ihr glaubt. Dokumentiert für euch, ja. Für euer zukünftiges Selbst.
Ich hatte letzte Woche so einen Fall, da wusste ich, den Fehler hatte ich schon mal, ich wusste, ich hatte schon mal eine Lösung und ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe wieder einen halben Tag gesucht, bis ich es gelöst habe. Also aufschreiben spart sich immens Zeit.
Was auch ein bisschen zum Thema Dokumentation gehört, ist aber dann eigentlich mehr so dieses CYAM, sprich Cover US Mail. Es gibt vom, wie hieß der nochmal, Mick Herron, die Slawhaus Series, wo er immer wieder auf 2 Regeln rumreitet. Moscow Rules, watch your back und London Rules, cover your ass. Und dieses cover your ass, sprich, ich habe euch darauf hingewiesen, dass das keine gute Idee ist, ist auch etwas, das ist ein Skill, den müsst ihr üben, den müsst ihr lernen und das müsst ihr auch leben. Lieber Kunde, ich habe dir das jetzt alles eingerichtet. Es ist noch deine Aufgabe, hier ein Backup einzurichten. Das willst du schriftlich haben an die richtigen Leute. Weil in 2 Jahren, wenn das Backup noch immer nicht eingerichtet ist, das System down ist, und wieso haben wir kein Backup, ist dann für dieses I told you so ganz, ganz wichtig. Es ist leider traurig, dass es notwendig ist, aber wir kommen nicht drum herum, oder? Und es wird immer mehr.
Ich hätte ganz gerne mal ein Quartal, wo ich keinen I told you so Effekt habe. Oder?
Ja. Genau. Ah ja, Fragen und Antworten. Nein, wir sind also jetzt noch nicht am Ende des Talks, oder? Nein. Aber das Thema Fragen und Antworten und wie Frage ist richtig, ist auch etwas, das wird zum Beispiel an Universitäten meiner Meinung nach viel zu wenig gelehrt. Wer von euch, hat jemand von euch schon mal im Support gearbeitet oder so Tickets bearbeitet? Wer von euch hat schon mal ein Ticket bekommen mit Produkt XY funktioniert nicht? Ja, okay. Das heißt, ihr wisst schon, wovon ich spreche. Fragen richtig stellen zu können, ist eine Kunst. Wenn man das kann, erspart man sich selber, seiner Umgebung, seinen Kunden, seinen Kollegen enorm Arbeit. Man lernt auch viel dabei, aber es ist auch nicht einfach und man muss das üben. Wie vieles in der IT üben. Zum Beispiel auch, wenn du jetzt ein Junior bist in einer Firma und du musst lernen. Das heißt, du hast einen Senior, den du fragen sollst. Die Aufgabe des Seniors ist, dir Wissen zu vermitteln. Das kann jetzt fürchterlich mühsam werden, wenn der Junior, du, das funktioniert nicht. Und dann, was funktioniert nicht? Was willst du eigentlich tun? Woran arbeitest du jetzt? Was hast du jetzt schon probiert? Damit nervt man den Senior nur. Und ab der 3., 4., 5. Frage funktioniert das alles nicht mehr. Der Junior lernt nichts. Der Senior wird nie entlastet, weil er nie das Wissen, was er eigentlich vermitteln sollte, vermitteln kann. Support liefert keine Antworten, weil der versteht nicht einmal, was du möchtest. Es ist alles eine Katastrophe. Es gibt an und für sich ein relativ gutes Dokument vom Raymond, wie hieß der nochmal? Gib mal eins weiter.
Also ich wollte aber zu dem Kundenticket
noch was sagen. Also, erzähl noch was zum Kundenticket, bitte, also Entschuldige.
Ich habe 2 solche Effekte gehabt, ganz am Anfang meiner Karriere. Das war einmal Support-Call, mein Word geht nicht. Wo dann nach langem Rumfragen rauskam, dass die BIOS-Batterie aus war. Das heißt, klar, Word lief wirklich nicht, aber er hat eigentlich gar nicht gestartet, der Rechner. Der war immer nur auf dem BIOS-Prompt und wollte ein Datum. Und das andere Problem war, wo ich gesagt habe, starten Sie mal den Rechner neu und dann hörst du am Telefon dieses Geräusch, wenn der alte Sony-Monitor dieses Frrrr macht. Genau. Wo ich gesagt habe, nee, die Kiste unterm Tisch ausschalten, nicht überm Tisch. Und deshalb immer genau nachfragen.
Nicht lachen, ja, das sind diese alten Scherze. Sie sind leider alle wahr. Sie sind alle wahr. Alle.
Ich weiß auch nicht, wie viel Rosenquarz ich schon vor TFTs gesehen habe. Also hilft halt nichts. Ne? Aber gut.
Ja. Gut. Das heißt, es geht so um Dinge wie verwende aussagekräftige Betreffzeilen, beschreibe das Ziel. Ich möchte erreichen, ich möchte Produkt XY installieren. Ich habe schon A, B und C gemacht. Ich hänge bei Schritt E. Und zwar, wenn ich X mache, passiert Y. So sollte das funktionieren, weil dann kann mein Gegenüber sagen, okay, da bist da falsch abgebogen. Du musst nämlich vor Schritt E eigentlich Schritt X machen. Das steht aber nur in dieser zusätzlichen Technote, die nicht in der Dokumentation verlinkt ist. Das musst du halt wissen. Weil schlussendlich, was rauskommen soll, ist, stellt eine vernünftige, eine deutliche Frage, nicht so, es funktioniert nicht, sondern wie kann ich X machen oder wie bringe ich diese Fehlermeldung weg? Und auch hier wieder, wenn ihr ein Ticket habt, postet auch die Lösung in das Ticket oder bloggt darüber, damit dieses Wissen dann auch irgendwann bestehen bleibt. Das Ganze passiert, was ich hier aufgelistet habe, ist ein Ausschnitt aus dem Wie man richtig Fragen stellt von Eric Stephen Raymond, das es schon seit Jahrzehnten gibt. Das ist alles nichts Neues. Ja? Und das wo es dann euch eigentlich wirklich hilft. Also das hilft euch schon, wenn ihr als Junior mit einem Senior kommunizieren müsst. Wie kann ich dem jetzt meine Frage verständlich machen, ohne dass ich ihn nerve, zu viel Zeit koste etc.? Das darf benefiten beide. Ach,
ja, Schritte zum Reproduzieren
heißt Schritte ja immens. Schritte zum Reproduzieren, ach so.
Kann man als Video machen.
Ja. Ja,
hilft auch manchmal ganz viel.
Ja, du brauchst dann auf der Gegenseite dann noch Leute, die das verstehen, aber das ist ein anderes Thema.
Video anschauen?
Ja, nein, aber dann auch verstehen, was da passiert.
Ach, oh, ja.
Aber mehr Bilder dieses, als bei Screen. Dieses Fragen richtig stellen funktioniert, wenn ihr das mal verinnerlicht habt, nämlich auch super in die andere Richtung. Kunde ruft an, mein Word funktioniert nicht. Was wollen Sie erreichen? Ich möchte einen Brief schreiben. Das heißt, dieses Frage umdrehen, das, was ich eigentlich fragen möchte, einfach den Kunden fragen. Der Gag daran ist nämlich, wenn du den Kunden so durch das ganze Problem durchführst, wirkst du unglaublich professionell. Boah, der hört mir zu, der nimmt mich ernst. Du stellst ihm aber eigentlich die Fragen, die dir der Kunde schon längst hätte automatisch mitschicken sollen. Und wenn man das 3, 4, 5 Mal macht, ab und zu bei den guten Kunden bleibt das dann hängen und beim 10., 20. Ticket kommt das dann schon zumindest oder Teile davon automatisch mit. Oder man kann Hilfestellungen geben. So, hier ist ein Template, füllen Sie mir das doch das nächste Mal gleich aus. Aber
ja, da stehen aber ganz oft Trace-Settings drin,
ja,
die es gar nicht braucht.
Ja,
oder?
Ja,
ja. Zweischneidig.
Ja, das ist, wenn man dann dir sowas gibt. Ja, du schickst dann gleich immer mehr Info mit.
Ja, das habe ich ja bei meinem Öffnungspost schon drin, das brauche ich nicht nochmal wissen. Ja. Also, du deinst ja schon, ich habe, ja, dann erzähl dir noch
was. Ja. Rubber Ducking, das ist genau das, wenn du deinen Senior nicht quälen möchtest. Wenn ihr jetzt neu in der IT seid, kennt ihr das vielleicht noch nicht. Wenn man anfängt, ein Problem jemandem zu erklären, du kommst im Erklären drauf, pass auf, ich habe schon das gemacht, ich habe schon das probiert, ich habe schon dieses und jenes gesetzt und den Debug-Parameter gesetzt, es will noch immer nicht. Und so 7, 8 Minuten in der Problembeschreibung drinnen, kommst du drauf, ach verdammt, ich hätte eigentlich A, B machen sollen, warte, ich gehe nochmal zurück und probiere das aus. So, wenn du das jetzt mit deinem Senior machst oder mit einem Kollegen machst, stiehlst du dieser Person unendlich Zeit. Und dafür hat sich dann eingeführt dieses Rubber Ducking oder auf Deutsch Quietschentchen Debugging, ein Wort, das fürchterlich ist, Rubber Ducking. Das kommt aus der Pragmatic Programmer from Journeyman to Master von Andrew Hunt und David Thomas. Du erklärst das Problem einfach deiner Gummiente, die du auf dem Monitor, TFTs, neben dem Monitor stehen hast, oder einem Stofftier, einem Einhorn, einem Blahai oder sonst irgendwas. Lieber Blahai, ich habe dieses Problem, blam, blam, blam. Und nicht immer, aber oft findet man zumindest noch einen anderen Ansatz zum Debugging. Ja.
Also ich mache mal über einen Cappuccino, beziehungsweise ich mache 2 Cappuccinos für meine Frau und mich und erzähle es meiner Frau, die ist nicht IT-affin. Und die kann trotzdem total coole Fragen stellen. Meistens am Thema vorbei, aber es ist meistens genau der Hint, den man braucht, um weiterzukommen. Also machen wir die Ente oder Frau.
Also wenn ihr noch keine Quietschente, Blahe oder sonst was habt, stellt euch so ein Teil auf den Schreibtisch und es hilft oft. Öfter als man glauben möchte.
Definitiv.
Gut, aber jetzt glaube ich, haben wir genug über Blabla und Soft Skills geredet. Ne? Machen wir ein bisschen Butter bei den Fische. Butter bei den Fische. Lernt Google zu bedienen. Danke, ja, das ist Captain Obvious is in the room. Wissen heißt, wo es geschrieben steht, hat schon Albert Einstein gesagt. Google hat ganz, ganz viele Suchoptionen, wo man auf Sites einschränken kann, Begriffe ein- und ausblenden kann. Stack Overflow und Co. haben auch eine Suche. Die Microsoft Doku hat eine Suche. Und wenn ihr so wie wir mit Linux arbeitet, die Manpage ist ein Freund. Es klingt total trivial, aber es ist wirklich, 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 da fehlt mir jetzt eine Slide eigentlich.
Was?
Ja? Welcher? Na, schauen wir mal.
Nein.
Der da hinten? Ah, der kommt dann da hinten irgendwann.
Ja.
Es ist trivial, aber es hilft euch. Und ihr steht dann auch einfach gut da. Aber kommen wir dann auch gleich nochmal dazu.
Ja. Also googeln, richtiges Wörter googeln, wichtig, am besten kombiniert. Gibt ja 1000 Möglichkeiten. Site in URL, im Header. Also
und kann
es so weit einschränken, dass es...
Englische Suchbegriffe.
Echt?
Ja. So, das war da.
Ja, das kommt. Ja, ich bin schon zwei Stunden. Nein, passt schon. Logs sind deine Freunde. Wenn ihr ein Problem habt, lest das Log. Wenn ihr nicht wisst, wo das Log ist, sucht in Google, wo das Log hingeschrieben wird. Nur weil unter Linux immer unter var log gegoogelt wird, geloggt wird, heißt das nicht, dass jedes Produkt dort hineinloggt. Scheiß Encoding natürlich auch mal. Der Daemon für den Scheduler konnte nicht gestartet werden. Wie viele Hits finde ich, wenn ich das auf Deutsch suche und wie viele Hits finde ich das, wenn ich das auf Englisch suche?
Es ist 2 in Deutsch und 100 in Englisch.
2 in Deutsch, einer ist von deinem Blog, einer ist von meinem Blog und wie gesagt, dreht eure Logsprache, wenn sie nicht auf Englisch ist, auf Englisch um, bitte. Ja, genau. Genauso lernt Logs lesen. Ah, da habe ich das verpackt. Gut. Wenn ihr Log lesen könnt, die Fehlermeldung googeln könnt und einen von den 2 Lösungsansätzen auf Stack Overflow vielleicht auch ausprobieren könnt, seid ihr meistens schon die Helden, habt dem Kunden schon einmal weitergeholfen und ihr seid der Kaiser. Ihr seid auf einmal so, ich Problem gelöst. Ja? Oder zumindest den Kunden einmal weitergeholfen. Es klingt total trivial, ist es auch. Und ganz, ganz, ganz viele Menschen machen das nicht.
Aber wir machen keinen Copy und Paste von Webseiten, gell?
Nein.
In die Konsole oder so.
Nein. Also, nein. Ein Curl in nach Sudo gepiped.
Ja,
nein, tut man nicht.
Nein.
Nein, aber wirklich, seriously, Log lesen lernen. Beispiel, ich habe da ein kleines Beispiel vorbereitet. Das ist jetzt von einem WebSphere Application Server, Details. Da steht eine Herstellerfehlernummer, CWWIM459E. Wenn ich das in Google reinhau, kommt die erste Seite zurück. Ja, das Passwort von dem User ist falsch. Wenn ich den LDAP Error Code 49 in Google hineinknalle, kommt zurück. Ja, das Passwort vom User ist falsch. Wenn ich dann unten das Data 5E in Google hineinhaue, steht drinnen. Ja, das Passwort ist falsch, weil das ist ein Active Directory Error Code. Ja? Wenn ich das nächste Beispiel nehme, selbes Thema, LDAP, Passwort falsch, unten steht jetzt aber Data 775. Das heißt, der User ist locked. Das heißt, wenn ich Logs lesen kann und googeln kann, dann muss ich nur noch zum Active Directory Admin hinübergehen und sagen, mach bitte von dem User Property auf. Und ja, ihr müsst immer stetig beweisen, ja, der User ist wirklich gelockt. Es glaubt euch niemand, auch wenn es bei euch im Logfile steht. Ja? Aber es ist so trivial. 2 Drittel meiner Tätigkeit verbringe ich damit, Kunden zu erklären, was sie selber hätten lösen können. Trivial ist nämlich.
Na gut, aber du hast ja keinen Zugriff aufs AD. Also zumindest heute nicht mehr. Wir hatten früher mehr Zugriffe gehabt, heute sind wir sehr eingeschränkt aufs Team. Das heißt, ich habe ja nur noch mein Log, wo ich den Fehler suchen kann. Und dann bringt die Erfahrung natürlich raus, okay, da ist der AD-User gelockt, da war der User zu doof, um das Passwort einzutippen, ist sehr hilfreich.
Das heißt, du machst ein Jira-Ticket auf, dass der User unlocked werden muss, während die ganze Produktion steht. Dann wartest du darauf, dass das Jira-Ticket bearbeitet wird. Und
mit einer anständigen User-Story
natürlich. Genau. As a user, I want to log in. Gut. Was ihr auch als IT-Wunderwutzi, sprich als T-Shaped Engineer können müsst, ist Storage. NFS, CIFS, Disk.io, rotierende Spindeln sterben, also der rotierende Rost stirbt zum Glück mittlerweile langsam aus, aber auch in deiner Virtualisierung, was heißt das, wenn ich jetzt eine Shared NIC oder eine Shared Hubs habe oder was heißt Disk.io, Average Disk Queue Length und all diese Dinge? Eins hat sich herausgestellt, oder? So, was ist so die Quintessenz, wenn es um Storage geht? Oder wenn man mit einem Storage-Admin spricht?
Es ist alles schnell. Also das Storage ist nie schuld. So ist es. Storage ist nie schuld, aber nachdem wir die Average Disk Queue Length wissen, kann man auch beweisen, okay, da ist irgendwas mit Storage. Und ich hatte den Fall mal drei verschiedene Storages an einer VM und dann hieß es, ich glaube, Betriebssystem war auf der schnellen Platte, dann da, wo die Daten waren, die wirklich schnell sein hätten sollen, nämlich der Cache, die waren auf der redundanten Platte, die in Berlin und Frankfurt geschrieben wurden. Das heißt, das war das langsamste Storage für die schnellsten Daten, also totaler Blödsinn. Oder also die alte Zeit, wo wir noch mit so HP-MSA-Storage-Stapeln rumgebastelt haben, wo dann um 13 Uhr alle VMs langsam waren, weil der Oracle-Index neu aufgebaut worden ist. Da kannst du in deinem Log ewig suchen. Die Fehlermeldung ist absolut das Schwachsinn und du musst halt in die VM gucken.
Und das Storage ist nicht langsam.
Nein, der nicht.
Ja. Aber auch hier wieder, es glaubt euch niemand. Ihr müsst dann auch wieder so lang nachwassern, den Storage-Admins auf den Keks gehen, bis ihr das Gegenteil bewiesen habt. Hm? Selbiges bei Netzwerk. Es ist immer DNS.
99%
der Fälle. Natürlich. Ein Switchport stirbt niemals. Das ist hochstabile Hardware und wir haben es noch nie erlebt, dass man einmal Kabel ausstecken, einstecken, hat noch nie ein Problem behoben. Ne?
Also ich habe irgendwann einmal angefangen, Netzwerkkabel, wo dieser Eumel zum Einstecken, der das verriegelt, wo abgebrochen war, die Kabel auseinanderzuschneiden, weil die irgendwie immer wieder zurückkamen, auch wenn man es ausgesteckt hat. Also das ist eine Empfehlung, schmeißt diese Kabel nicht nur weg, sondern macht es unnütz, also wirklich auseinanderschneiden. Und der Switch ist nie schuld, aber lustigerweise, ich habe schon ganz oft den Fall gehabt, dass die Putzfrau einen Stecker, also ihren Staubsauger genau da ansteckt, wo die Hauptlast im Rechenzentrum läuft. Also wir haben auch schon Storage gehabt, das runterfährt, weil der Staubsauger angeht. Macht man besser nicht.
Ja, aber du, das ist in den heutigen Rechenzentren ja alles kein Problem, weil die haben für alle Server zwei Stränge an Strom und selbst wenn ein Strang ausfällt, läuft der Server am anderen Strang weiter, weil natürlich alle Server sauber auf beiden Stränge aufgeteilt sind.
Am zweiten Strang, eine lustige Geschichte, war mein erster Admin-Job, da war der Notausschalter und der war nur notdürftig überbrückt, also der hat gar keine Funktion mehr gehabt, aber durchs notdürftige Überbrücken, wenn der Volllast hatte, stieg er halt aus. Also macht man besser auch nicht.
Du bist so grausig.
Wenn dann richtig ausführen. Gut. Ja, du bist grausig. Du hast nämlich gesagt, man muss das Host-File editieren und das ist ja für mich so als Container-Mensch ja ein No-Go. Also Host-File seit Kubernetes spätestens lässt man besser in Ruhe. Also ich habe Kollegen.
Sauberes DNS.
Sauberes DNS. Also ich habe Kollegen gehabt, die gesagt haben, wenn du die Maschinen nicht im DNS pingen kannst, geh wieder heim.
Ja.
Mach nichts mit dem Host-File. Ja. Das geht nur in die Hose. Das sind so Workarounds, die hast du jahrelang.
Und wenn ein Kunde zu euch sagt, ja, wir haben kein DNS, wir verwenden Wins für die Namenauflösung. Nicht einmal mehr den Laptop einpacken. Lauft. Seriously. Es ist ganz, ganz fürchterlich.
Ja.
Genau. Everybody lies. Hey Netzwerker, ich habe hier ein Problem, zwei Server können miteinander nicht kommunizieren. Sind die Ports alle offen? Natürlich sind alle Ports offen. Ich habe Probleme bei meinem HTTP-Traffic, da werden irgendwie JavaScripts rausgefiltert. Hängt da vielleicht eine Web-Application-Firewall dazwischen?
Wir haben keine Web-Application-Firewall.
Dann ist der Reverse-Proxy.
Genau. Was ich übrigens neulich hatte, macht euren Adblocker aus, wenn ihr sowas macht. Also ich wollte einen Admin ankacken und dabei war es mein Adblocker. Auch nicht so lustig.
Ups. Aber ja, das Netzwerk ist immer schnell und natürlich nie schuld an irgendwelchen Verbindungsproblemen. Und ja, auch hier wieder, ihr müsst immer alles belegen, dass dem nicht so ist.
Richtig.
Was braucht man?
Hatte letzte Woche kein Docker Compose ausführen auf einem Kubernetes Master. Erstellt eine neue Bridge und dann geht die Namensauflösung im Kubernetes nicht mehr, wenn es blöd läuft. Also hatte auch letzte Woche nicht lustig.
PCAP already didn't happen. Was hilft euch hier? Ihr wollt euch mit Wireshark auseinandersetzen, wenn ihr das Tool noch nicht benutzen könnt. Macht euch damit vertraut. Es gibt super tolle Workshops, Tool, Videos, Einführungskurse. Üben. Und vor allem, man kann auch noch, wenn man Zugriff auf die Keys hat, auch mal TLS aufbrechen und mitlesen. Super spannend, man lernt viel dabei und ihr werdet es brauchen.
So hat man aber mit seinem Security-Team klären. Also ich habe neulich so
In der Demo-Umgebung, in der eigenen Demo-Umgebung.
Also Produktion vorsichtig sein, weil die sind da empfindlich. Ich habe so, ja...
I don't test, but when I do in production.
Ich habe einmal externe Festplatte beim Kunden am Rechner über Nacht stecken lassen und am nächsten Tag waren, ich glaube, 300 Virenfunde auf dem Rechner gemeldet, weil da war halt alles drauf, so ein paar Reds zum Testen und ja. Da ist dann so ein federnden Security-Mensch vorm Schreibtisch, den will man morgens um 8 vorm Kaffee auch nicht haben.
Na. Zertifikate, ein Ding, das mittlerweile dank TLS und Let's Encrypt immer wichtiger wird und immer mehr Bedeutung findet. Bitte, bitte, falls das bei euch in der Ausbildung nicht vorkommt, lernt ein bisschen was über Certificate Authorities, Certificate Chains, die verschiedenen Dateiformate, die Tools zum Konvertieren und Testen von TLS-Zertifikaten, also OpenSSL und OpenSSL S-Client ist dein Freund. Stöps.
Ja, also ich muss OpenSSL-Kommandos immer googeln, das ist mal zu lästig. Ich kann sagen, Test SSL SH ist super cool zum Testen. Was spricht der Server für Protokolle? Was sagt er für Fehlermeldungen? Unterstützt er vielleicht bestimmte Certifier nicht, bestimmte Protokolle nicht? Ist super zum Testen von irgendeinem TLS-Ding. Und wenn man mit Keystores arbeitet, der Keystore Explorer ist auch Open Source. Der macht im Endeffekt alles, was OpenSSL macht, aber zum Klicken, auch wenn Nerds nicht klicken, aber wie gesagt, das ist wirklich, und erspart dann einiges an Google-Arbeit.
Und so ein bisschen grundsätzliches Verständnis von Certificate Revocation Lists und OSCP hilft auch. Da habe ich eine nette Story dazu, die erzähle ich euch aber gerne nachher bei einem Getränk, die dauert ein bisschen länger. Das war die, die ich gestern...
Ja, wir haben keine Slide-Nummern, weißt du das?
Na, echt? Skandal.
Ja,
ja gut, aber ja. Genau. Das, wo dann, wo, was ich dann auch wieder beim Support oft sehe, ist... Welche Files brauche ich denn jetzt eigentlich, um TLS auf einem Webserver einzurichten, ist eine Frage, die immer wieder für Probleme sorgt. Weil, ja, das Zertifikat ist abgelaufen, wir brauchen ein neues Zertifikat. Das funktioniert mittlerweile. Was man dann zurückbekommt, ist üblicherweise das Public Certificate des Servers ohne Private Key. Und damit kannst du es halt auf keinem Webserver einrichten. Das heißt, man spielt dann wieder mal das übliche Jira-Ticket, mehrere Stunden, Tage, Wochen vergehen. Das funktioniert nicht. Das heißt,
Jira ist das neue Excel.
Du bist ja.
Nein, es ist ein tolles Tool, du hast alles dokumentiert, aber tatsächlich, die Antwortzeiten werden nicht schneller. Und da muss man einfach aufpassen.
Prinzipiell, dieses alles dokumentiert ist ja prinzipiell gut, sind wir auch dafür. Aber ja. Wir iterieren noch die Tools. Genau. Gut, Zertifikat abgelaufen. Wie gesagt, so Dinge wie einen Kalendereintrag setzen oder Monitoring, wann ein Zertifikat abläuft, ist etwas, was in größeren Unternehmen noch immer unter Hexenwerk, schwarze Magie und das tun. Das haben wir noch nie gemacht. Warum sollten wir jetzt damit anfangen, fällt?
Das war
inklusive Zertifikatsbestellprozessen, die, I kid you not, 3 Monate dauern. Von Bestellung bis hier ist ein Zertifikat. Ja, deswegen... Zertbot Let's Encrypt ist dein Freund und lernt vielleicht auch bei den Tools, die ihr benutzen und betreuen müsst, welcher Zert-Store wo liegt. Es gibt durchaus Produkte, die mehr als einen Certificate-Store haben, und dann sollte man wissen, wo man überall die Zertifikate tauschen muss. Ne?
Da gibt es immer noch einen GVM.
Im Zweifelsfall ist es dann immer noch einer mehr, als du glaubst. Ja.
Und Monitoring ist easy. Das war einer der ersten Checktasks, die, ich glaube, 2003 war mit Nagios angefangen, den ich getestet habe.
Ich habe mir jetzt gedacht, du kommst nicht mit Nagios, bitte. Wir sind nicht in den 90ern.
Entschuldigung. Ja, aber das kann man auch testen. Du kannst auch ein Skript schreiben. Schreib Test SSL automatisiert. Machst einen Cronjob.
Ja.
Don't let me start. Ah ja, genau. Also es ist immer DNS, auch die Zertifikatsgeschichte hatte letzte Woche, hat mir einer erklärt, ich konnte den Server nicht mehr pingen, und dann schaut man das Ganze mal an, ja, der konnte ihn tatsächlich nicht pingen, weil nämlich der Server in der Namensauflösung nicht mehr da ist. Und warum ist er nicht mehr in der Namensauflösung? Weil wenn wir hier in die Mitte reinschauen, Registry Expiration Date ist irgendwann im Juni. Das heißt, da hat irgendwann einer das Zertifikat nicht neu beauftragt und auch nicht bezahlt. Und dann läuft es nach 30 Tagen ab und der Webserver antwortet...
Die Domain, nicht, die Domain, nicht das Zertifikat.
Genau, die Domäne läuft ab und nach 30 Tagen wird der wieder verkauft. Also GoDaddy ist da ganz schnell. Und wenn man gerade so .com-Domänen hat, sollte man sich da vielleicht auch einen Kalendereintrag erstellen.
Gut, das ist die Boomer-Slide, wie ich sage. Also falls ihr noch immer nicht wisst, wie HTTP funktioniert, falls ihr noch immer nicht mit einem Developer-Tool einmal so einen HTTP-Flow euch angesehen habt, tut das bitte, lernt HTTP, lernt HTTP-Header, lernt HTTP-Cookies. Es hilft euch nicht nur mit HTTP, sondern auch mit HTTP 2 oder 3 oder 6 oder wie das alles heißt, die neuen Binärdinger. Lernt bitte, was HTTP-Error-Codes sind und ob jetzt ein 500er vom Server oder vom Client kommt. Und diese Dinge, es hilft enorm.
500er kommt immer vom Server.
Have you cleared your cache? Ist die erste Frage, die beim Error 500 kommt.
Ja. So. Okay. Ja, und man kann es ja toll in Curl testen übrigens. Also man kann es ja aus den Developer-Tools alles Mögliche rauskopieren. Unter anderem das komplette Curl-Kommando mit...
Das wäre meine nächste Slide.
Ach so, Entschuldigung.
Ja. ihr wollt mehrere Browser haben. Ihr wollt nicht nur mit dem Internet Explorer Edge eures Unternehmens testen, der durch Group Policy Objects so kastriert wurde, dass du keinen Privacy Mode hast, dass du keine Developer Tools aufrufen kannst. Das macht das Debugging quasi unmöglich. Das heißt, ihr wollt vernünftige Browser an Chrome, an Firefox haben, mit denen ihr testen könnt. Ihr wollt Browser Developer Tools üben zu verwenden, das, was Stöps jetzt gerade vorhin gesagt hat, was kann ich wo anschauen, Flows, Filter setzen, Kommandos herauskopieren und von der Kommandozelle nochmal ausprobieren.
JavaScript-Debugging.
Nein, das müssen, nein, stimmt leider. Ja. Ihr müsst, und da sind wir wieder beim Punkt lernen, programmieren, ihr müsst JavaScript zumindest ein bisschen lesen können, ja. Leider. Ja. Fiddler, Burp Suite und Co., also alles, was so Man in the Middle machen kann und euch auch noch einmal den HTTP-Traffic anzeigen kann, sind auch super praktische Tools. Ein H-File lesen, das ist eben dann das, was diese Tools exportieren können, ist ein Skill, den ihr können solltet. Und eben auch herausfinden, wenn ich jetzt einen 500er zum Beispiel bekomme, kommt der von der Firewall, von der Web Application Firewall, vom Reverse Proxy, vom Webserver vor dem Application Server oder vor dem eigentlichen Application Server. Ne?
So habe ich. Genau. So. Du kannst aber auch durch alle 6 Log durchgehen. Wobei Firewall und WAF sieht man nicht, oder Reverse Proxy meistens auch nicht, von daher ist es schwierig. Du siehst ja nur am Browser und du siehst das Produkt selbst. Das heißt, das dazwischen ist schwierig zu analysieren in den meisten.
Du machst dann ein Jira-Ticket auf, habt ihr dann eine Web Application Firewall stehen? Nein.
Ja. Also Fiddler habe ich übrigens aussortiert. Das installiere ich nicht mehr, weil kriege ich beim User nicht installiert. HR kann jeder Browser, also die Browser-Developer-Tools exportieren nach HR. HR kann ich mit jedem anderen Browser wieder öffnen und lesen. Ich kann sogar mit meinem Load-Balancing-Skript, also zum Last-Test schreiben, HR-Files auslesen und einmal richtig Last gegen einen Server generieren. Da sind die Browser-Web-Developer-Tools dann perfekt. Also
ja, keine aber es gibt halt leider noch immer Menschen, die sich damit nicht auskennen.
Jo, wobei Burp Suite auch geil ist.
Das wird sich aber jetzt ändern, oder? Oder?
Ja. Wer kennt einen Burp Suite? Oder wo? Zum Troubleshooten oder eher zum Fehler finden? Also Bug Bounty finden. Okay. So. Ja, also ein Klassiker. Ich weiß nicht, SSO, also Single Sign-On ist ein Thema, das verfolgt mich auch schon seit Jahren. Es wird immer mehr. OpenID Connect, Sammel.
Vor allem SSO ist ja dann auch immer die Frage, was versteht der Kunde unter SSO? Heißt das nur Single Passwort für alles? Heißt es wirklich Single Sign-On? Allein das führt meistens schon zu mehrstündigen Diskussionen mit Kunden, bei mir zumindest.
Ja, definitiv. Also ich habe so einen, weil du gerade den Active Directory Screenshot drin hast, was man da nicht sieht, es gibt ja diesen super Punkt, User must change password at next logon. Finde ich für Technical User Service super. Also der den Elder Bind zum Beispiel im Active Directory machen darf, der, wenn den Flag gesetzt hat, es gibt Fehlermeldungen im Log, die kriegst du nicht gegoogelt. Die muss man wissen.
Aber mein Basiswissen dafür ist prinzipiell mal, glaube ich, LDAP-Suchbefehle absetzen können, solltet ihr können.
LDAP V3, ja. Base 64 Decrypt, weil ja Sonderzeichen, gerade deutsche Umlaute und so, ich bin ja mit meinem ÖASO der Kandidat, werden Base 64 kodiert, kann man ganz schnell umdrehen, findet man.
Einfache Hochkommas auf der Linux-Kommandozeile.
Vielen Dank für den Tipp, ja. Also ich habe eine englische Tastatur und der hat mir tatsächlich heute gezeigt, wie man trotzdem ein Ö tippen kann. Compose Key ist das Zauberwort. Also Single Sign-On. Sammel ist ein Klassiker, OAuth, Benego, Kerberos. Man sollte wissen, wie lockt man das, wie finde ich Fehler. Gerade Sammel ist natürlich verschlüsselt von vorn nach hinten. Die meisten Fehler im Sammelbereich haben wir immer beim Authentifizierungspunkt. Also ist das die Mailadresse, ist der Shortname drin. Wie finde ich das raus? Das heißt, wie kann ich also eine Antwort von einem Sammelserver entschlüsseln, macht dabei ganz viel Spaß.
Also so grundlegendes Verständnis dieses Tanzes, und es ist ja im Prinzip überall, nicht nur bei OAuth, sondern auch bei allen anderen, immer so ein Tanz mit hin und her, und diesen Flow solltet ihr kennen, damit ihr seht, wo bricht das Ganze, wo biegen wir falsch ab.
Ja, vor allem, du hast ja gerade so im Sammel- und Kerberos-Bereich, wir reden ja immer mit Windows-Admin, das heißt, wir können nur sagen, wir hätten gern diese Einstellung, aber wir haben meistens nicht die Rechte, dass wir sagen können, die Einstellungen sind wirklich so gesetzt, wie wir sie haben wollten.
Und ein Quell steht der Freude, ja.
Ja. Ja, ist auch so ein Klassiker, man sollte so ein bisschen die Grundlagen von Mobile-Devices kennen. Ich hatte letzte Woche eine Mobile-Application, die über Azure AD, wie war das, es musste ein Firmendevice sein. Das kann man erzwingen im Azure AD und dafür wird ein Zertifikat im Keystore vom iOS, also vom Apple Device, abgelegt. Lesen vom Keystore darf aber nur eine System-App. Das heißt, wenn der die App programmiert hat, hat nicht einen System-Browser verwendet, sondern irgendeine lustige Webview, wird er nie an dieses Zertifikat kommen und kriegt ganz lustige Fehler. Das hat uns auch so eine Woche gekostet, bis wir das gefunden haben. Ja, Mobile Device Management ist auch so eine Geschichte. Ist super praktisch, wenn man Zertifikate auf so einem Teil braucht. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil man halt manchmal so Admins hat, die können dann aus dem App Store Netz installieren, die brauchen wieder Spezialformate, dann manche Apps nur über VPN, andere nur über Proxy.
Oder dann VPNs, die eine Minute oder zwei zum Aufbauen brauchen. In der Zwischenzeit hat sich der Client aber schon die falsche IP-Adresse geholt, cached die dann zwischen und die nächste halbe Stunde funktioniert einmal überhaupt nichts. Wunderschöne Dinge, Schmerzen ohne Ende. Ja.
Aber Man in the Middle haben wir auch ganz oft. Also ist ja auch Security, man bricht jetzt am Proxy ganz oft auch die SSL-Zertifikate auf und verschlüsselt neu. Ja, ist sicherer was.
Hattet ihr nicht da so eine Mail-Lösung, die das auch so gemacht hat?
Ich nicht.
ihr in Deutschland?
Wir in Deutschland. Ja, die gibt es aber nicht mehr. Die Rosane. Das ist wieder was anderes. Das ist da, wo man ganz viele Zertifikate rumkopieren muss.
Aber Stöps hat es ja schon gesagt, mittlerweile sind wir nicht mehr so weit, dass wir auch als Consultants oder als Admins sehr selten, wenn überhaupt, Root bekommen. Ne? Ja, super in der Zeit. Ohne Üben.
Perfekt.
Ja. Mühsam,
ja.
Ne?
Ja, ohne Root geht schon. Also ein super Kommando sudo-l zeigt mal an, mit welchem Kommando darf ich sudo ausführen. Pickup ohne Root geht auch nicht. Das heißt, wenn man offene Ports suchen möchte, kann man Netcat verwenden, kann man Telnet verwenden, ist aber mühsam. Wer die Seite noch nicht kennt, kann ich schwer empfehlen. Einmal aus der Security-Sicht, als Admin sollte man das kennen, damit man weiß, was man dem User erlaubt, wenn man in sudo als File was einträgt. Auf der anderen Seite, mir als User erspart es manchmal ein Jira-Ticket. Schauen wir mal das als Beispiel an. Also sowas gibt man GTFO-Bins aus. Wenn ich Docker als in der Gruppe Docker bin, kann ich mir jederzeit eine Root-Shell starten. Habe ich Root, fertig. Oder ich darf Docker als sudo ausführen, mache es genauso. Das heißt, der Root-Shell, obwohl ich einfach nur sudo Docker machen darf. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Userbinenv zum Beispiel, also das Environment-Tool, kann ein Bash, also ein Root-Shell öffnen, wenn ich das im sudo-File drin habe. Und die GTFO-Jungs oder Mädels führen da ziemlich alle Tools auf. Wenn ich Files erstellen darf, wenn ich sudo machen darf, wenn ich es einfach nur ausführen darf, was man alles damit für Blödsinn machen kann. Also wie gesagt, als Admin ganz wichtig, ich muss wissen, was ich meinem User erlaubt, wenn der sudo machen darf. Und auf der anderen Seite, manchmal hilft es, also ein System einfach schneller wieder ans Netz zu bringen, wenn ich das umgehen kann. Und dann ist das Tool auch super hilfreich.
Auf der Windows-Seite gibt es dann für die Menschen, die noch immer leider ab und an auf einem Windows-System arbeiten müssen, die Portable Apps. Wenn ich entweder einen USB-Port offen habe oder noch Software runterladen und in einem Verzeichnis ablegen kann, dann kann ich zumindest menschenwürdige Editoren statt dem Notepad installieren und eben den einen oder anderen Browser, wenn ich eine Web-Applikation administrieren muss. Wie gesagt, der GPO-kastrierte Edge ist einfach fürchterlich. Hat mir schon oft geholfen. Für mich ist mittlerweile, wenn ich mein Notepad++ nicht installieren kann, dann gehe ich wieder, weil mit Notepad kann ich kein Konfigurationsfile sinnvoll editieren.
Das macht man mit Word? Also nein, das ist wieder was anderes.
Nein, Word ist ja nicht installiert. Ich bin ja ein externer Consultant mit einem Kundenrechner, da habe ich ja keine Word-Lizenz drauf. Aber ich kann diese, wie heißt das, nicht Notepad, WordPad verwenden. Und da
ist auch geil. Ich weiß nicht, was ich gerade erzähle. Ja, ich hatte auch mal so einen Fall, ich wollte Portable App starten, man durfte aber im Endeffekt weder im Downloads-Ordner noch sonst irgendwo eine App ausführen, die nicht registriert war im AD, dann hilft es eben auch mal nichts.
Nein, bei guten Admins funktioniert das eh alles nicht mehr, aber dann muss man halt mit den Admins reden und sagen, ich brauche das zum Arbeiten, weil dann...
Ja, aber die Zeiten, dass der Admin lokale Adminrechte hat, sind auch vorbei, hoffe ich.
Ja.
Okay. Gut. Ich lese aktuell, glaube ich, 200 RSS-Feeds jeden Morgen. Also wenn was Neues reinkommt, ich kann nur empfehlen, habt einen Blick mindestens, ich würde sogar sagen täglich, auf alle CVEs. die OWASP Op 10, was gibt es aktuell für Angriffe, wer wird gerade wieder von seinem Krypto-Trojaner verschlüsselt, welche neuen Zero Days gibt es oder vielleicht auch welche Updates gegen Zero Days gibt es. Das spart mir gerade, wenn ich das morgens mache, einiges an, also ich habe noch Haare, eher nicht, ich schiebe das auf meinen RSS-Reader.
Ich hab am 12. Dezember letzten Jahres in der Früh schon die US-Seiten gelesen, wo von Log4j schon die Rede war, wo sie bei uns dann erst am Freitag am Abend draufgekommen sind.
Also ich hatte Kunden, die sind Freitagmittag draufgekommen, andere erst am Dienstag.
Ich habe Kunden, die sind dann erst im Februar draufgekommen. Also.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja. Nein, aber so ein bisschen links und rechts schauen, News lesen und nicht, wenn wieder ein Krypto-Trojaner ist, nicht Shots trinken und nicht Popcorn essen, das geht auf die Figur.
Ja, das ist ja jetzt inzwischen fast täglich, von daher sollte man das echt nicht machen. Genau. Was hat sich für uns geändert? Also für mich, wenn ich jetzt überlege, wie ich angefangen habe vor 20 Jahren mit dem Geschäft, ich habe alles installiert. Das heißt, ich habe das AD installiert mit dem ADFS-Server, habe dann meinen Web-Application-Server dazu gepackt, habe alle Logs gesehen, hatte eigentlich Root- und Admin-Rechte überall. Das hat sich ein bisschen geändert. Ich habe aktuell, wenn ich eine große Anwendung installiere, eher so den Fall, ja, Kubernetes installiert das OpenShift-Team, weil die wissen, was Security ist. Die Datenbank muss ich einkaufen. Das heißt, ich muss denen meine Datenbankskripte geben, die früher in 20 Minuten liefen. Wenn ich die Datenbank in 2 Tagen habe, bin ich meistens schnell. Ich muss mit den Mail-Admins diskutieren, ich muss mit dem LDAP-Team diskutieren. Ich habe Storage und Betriebssystem. Und nicht nur beim Einrichten von der Applikation, ich habe auch unterm Jahr immer mit den Buben zu tun, weil jeder macht Updates. Einmal muss der LDAP-Mensch sein Tree ändern, der nächste Mal ist das Storage zu tauschen, weil die Hardware kaputt ist. Das heißt, ich bin immer fremdgesteuert mit meinem Produkt. Und ich sehe nicht mehr alle Logs. Das heißt, das, was ich früher so gesagt habe, okay, bei dem Fehler schaue ich auf dem Active Directory Server, das kann ich jetzt mit einem Jira-Ticket machen und 2 Tage warten, bis ich es Log habe, oder ich suche dann in meine Logs, wo der Fehler ist.
Und das Ganze sind aber Unternehmen, die agil sind und DevOps-Practices machen. Ne? Also die haben alle Passwörter, das Passwort-Bingo erfüllen sie komplett und es wird alles langsamer. Es ist zwar super dokumentiert, was wir prinzipiell begrüßen und gut finden, aber es dauert.
Also Ende-zu-Ende-Verantwortung, aber keine Rechte zum Server-Reboot. Genau. Ja, das haben wir. Das habe ich schon gesagt, Release-Zyklen, erschwerte Fehlersuche. Was helfen kann, ist zentrales Logging. Da gibt es Elk, Greylog, die kostenpflichtigen Splunk. Die können da helfen.
Helfen auch. Also die Kunden, die das haben, sind dann wieder deutlich schneller in der Fehlersuche. Also
Ja, vor allem kannst du wieder global suchen. Das heißt, du bist nicht auf deiner Kiste, sondern du siehst den kompletten Netzwerk. Du
siehst halt auch von der Datenbank über den Application-Server bis zum Webserver alles. Also von dem her super. Gut, ich habe es schon erwähnt, jenseits des Zellerrandes, schaut ein bisschen links und rechts. Wenn ihr euch jetzt auf ein Produkt, auf eine Technologie oder auf sonst irgendwas eingeschossen habt, schaut trotzdem links und rechts. Ihr seid nicht nur ein Produkt, Technologie, Admin, Consultant, Developer, whatever. Ich meine, als JavaScript-Developer musst du sowieso jeden zweiten Tag ein neues Framework lernen, also von dem her. aber schaut ein bisschen links und rechts. Auch wenn ihr nicht im Security-Bereich unterwegs seid, Schaut euch jetzt so ein bisschen an, folgt 2, 3 News-Kanälen oder sonst irgendwas. Es wird euch betreffen über kurz oder lang. Ja. Gerade Security ist momentan so der...
Ja, der machte da Spaß. Ich kann mich erinnern, wie der Log4j rauskam, das Erste, was er geantwortet hat im Chat war, hast du gegen das Produkt schon geschafft, dass das Ding auslöst? Und ja, man probiert es natürlich auch.
Ja.
Was ich weiß, kann ich auch absichern.
Das ist und das, was wir jetzt auch bei diesem T-Shaped eigentlich eben dieses Holistische, ihr seid breit auf, man will eigentlich breit aufgestellt sein, man will eigentlich von allem ein bisschen eine Ahnung haben, zumindest so weit, dass ich sagen kann, ich sitze in einer Besprechung, erzählt mir da drüben auf der anderen Seite vom Tisch jetzt kompletten BS oder muss ich nachher googeln, weil ich was noch nicht weiß. Ja? Aber so dieses, ja, das klingt plausibel oder na, das ist kompletter Blödsinn, was mir der erzählt. So weit solltet ihr mit eurem Wissen und eurem Lernen schon werden. Und genauso versucht auch, und das ist das meistens das Harte für die Techniker, auch ein bisschen die Business-Seite zu, noch nicht, ein bisschen die Business-Seite zu verstehen. Was will der Kunde oder was soll endlich am wieder, wie ein lieber gemeinsamer Freund von ihm sagen, hat eigentlich schon jemand den Kunden gefragt, was er eigentlich möchte? Versteht, was der Kunde eigentlich will, wo wollen wir eigentlich hin? Das ist ja normalerweise nicht Selbstzweck. Also vielleicht in der Abteilung, der Betrieb einer Datenbank oder sonst was, ist für diese Abteilung Selbstzweck, aber schlussendlich sollte das ja alles irgendwie einem größeren Ziel dienen und das zu verstehen, hilft euch dann auch, euren Job wieder besser zu machen, weil ihr dann eure Ressourcen, euren Fokus konzentriert und gezielt einsetzen könnt.
Ja, also wie wir gestern Abend gesagt haben, so ein Testserver wird irrsinnig schnell produktiv. Das heißt, macht euch auch bei einer Testinstallation Gedanken über Security, weil ihr bekommt es nicht mit, wenn der produktiv geht.
Ah, du meinst den produktiven Testserver?
Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, wir hatten damals, wenn wir das erste Mal unseren Mail-Server installiert haben, damals nur ein IBM-Produkt, haben wir ein Tool installiert, dass die Apple-Devices die Mails synchronisieren konnten. Und das war meistens so eine Teststellung, damit der CIO seine Mails bekommt, weil das war der Einzige, der kein BlackBerry hatte. Und der BlackBerry war ja das Ding, das keine Kamera hatte, weil das hat der Admin ausgeschaltet und da durfte man eh nichts mit dem Ding. Also weder Google Maps noch sonst irgendwas. Das heißt, man hatte für ein Device einen neuen Synchronisationsserver und wenn du dann nach 3 Monaten wieder hingekommen bist fürs erste Update, hast 400 produktive User drauf.
Und was man jetzt vielleicht noch ergänzen sollte, ist für die jüngeren Zuseherinnen und Zuseher, ein BlackBerry war ein iPhone, bevor es ein iPhone gegeben hat.
Der mit der Kugel war super.
Genau. Gut, und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende. Mein Fazit dazu oder meine wirkliche Empfehlung, und wenn ihr etwas aus diesem Talk mitnimmt, dann ist es bitte das. Stellt euch darauf ein, dass ihr euer gesamtes berufliches Leben lernt. Ja? Das ist jetzt so.
Lesen
bildet. Das hab, nicht nur lesen bildet, einfach auch diese grundsätzliche Einstellung, das, was ich jetzt weiß, wird in 5 Jahren obsolet sein. Das ist in der IT normal, das gehört dazu. Wer sich nicht weiterbildet, wer sich nicht weiterentwickelt, bleibt stehen. Dann kann man vielleicht noch so à la Cobol-Developer irgendwo vielleicht ein Nischendasein fristen. Spaß macht das keine. Wenn ihr Spaß an eurem Job haben wollt, gewöhnt euch daran, regelmäßig immer wieder neue Dinge zu lernen, über den Tellerrand zu schauen, sich mit neuen Technologien, anderen Produkten, anderen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen. Bleibt flexibel. Wenn ihr das nicht wollt, ist auch voll okay, verstehe ich. Aber dann sucht euch vielleicht einen anderen Job. Dann ist vielleicht irgendwo in der Verwaltung ein Posten.
Ich habe neulich auf Twitter gelesen, Digitalisierung im öffentlichen Dienst ist Excel. Also.
Ja, da brauchst du doch nichts Neues lernen. Das ist ein stabiles, das nennt man, glaube ich, stabiles Produkt. Und ganz, ganz wichtig, was immer ihr auch da tut, habt Spaß damit, habt Freude damit, lacht über euch selbst. Habt Spaß, weil sonst ist das Ganze eigentlich fad und unlustig und
genau.
Dann könnte man einen langweiligen Job
irgendwo. Wenn ihr irgendwas machen. Lustiges erlebt habt, erzählt es uns.
Genau,
wir erzählen es nicht weiter. Also,
ja, und damit sind wir eigentlich durch. Dankeschön.
Fast perfekt. Ja,
ja. Fragen. Fragen. Wir haben noch 4 Minuten für Fragen. Ja, Übersetzungsblüten, ja. Hätten wir auch noch ein paar. Und ja, natürlich, Mandarin, ich hab noch überlegt, ob ich Mandarin hineinnehme, aber wenn du nicht mal Englisch kannst, und es kommt halt der Großteil der IT gerade historisch aus dem US-amerikanischen Sprachraum, ohne Englisch brauchst du nicht mal anfangen. Wenn du einen interessanten Markt haben willst, natürlich, go for it. Ja, absolut. Noch Fragen, Anmerkungen? Wo lagen wir falsch?
Die wollen zum Bier.
Nein, ich glaube, die haben alle schon Durst, ja. Mhm. Ah, da du oben. Noch einer. Ah, ja.
Suchiben, hi.
Kannst du das Mikro aufdrehen?
Naja, man hört nicht. Musst du ihm deins bringen?
Oder? Ja, ich kann auch. Warte, ich bring meins rauf. Dann musst du aber die Frage beantworten.
Test, test. Oh. Ah, jetzt geht's. Bevor man Englisch lernt, wäre es auch gut, Deutsch zu können.
Ja.
Na, also volle Sätze schreiben zum Beispiel wäre ganz praktisch, die man auch versteht. Und was dann bei den technischen Sachen noch ein bisschen gefehlt hat, ein Grundverständnis von Git ist immer sehr, sehr gut, um irgendwo mal was beitragen können zu müssen.
Ja, ich da verweisen wir auf dein Buch, oder?
Bitte?
Da verweisen wir auf dein Buch.
Ja, aber genau, weil was ich halt häufig dann sehe, sind also Leute, die dann halt vor allem bei nicht ganz so technischen Firmen dann halt eben ja, ein Dateisystem mit Ordnern für Branches dann haben. Und das möchte man dann doch nicht.
Ordner, Ordner sind ein veraltetes Konstrukt. Die jungen Menschen legen nicht mehr in Ordnern ab, sondern suchen nur noch. Und bei Deutsch haben wir auch das Problem, wir, die Gen X, ist die letzte Generation, die auf Rechtschreibung und Grammatik noch Wert legt. Auch das Thema ist mittlerweile vom Tisch. Aber ja, da können wir gerne auch noch bei einem Getränk dann plaudern. Das ist ein super spannendes Thema. Ja, also ich sehe da, glaube ich, noch eine Gesprächspartnerin zu dem Thema.
Ja, ich habe noch was ganz anderes, was mir einfiel. Was auch wichtig ist, ist, dass man weiß, dass man so Textdateien auch in E-Mails oder Ähnliches oder in Ticketsysteme eingeben kann. Und nicht, wenn der Supporter fragt, gib mir mal das Log-File, das in Word aufmachen und einen Screenshot machen.
Super, ja.
Also ich verstehe das jetzt nicht. Ausdrucken und wieder abfotografieren. Ja.
Aber Mails schreibt man doch im Word und hängt sie dann als Attachment
an. Ja, aber wenn du da einen Link reinmachst, machst du einen Screenshot.
Ja, natürlich. Ja, aber den Screenshot im Word oder im Excel. Weil ja,
secure.
Ja, so. Ja, 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 ja.
Nicht draufklicken. Ja. Sonst noch was? Ja, und wer Java macht, also Leerzeichen in Ordnernamen sind immer noch ein Problem. Egal in welchem Betriebssystem. Leider.
Milan hat gestern
Oh, das ist auch super.
Ja, weil ja, dann würde ich sagen, es ist Hype. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ihr so zahlreich da wart.